Hallo und herzlich willkommen alle zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts Corajo Tenu. Ich bin Esti Rubens, ihr kennt mich, und ich bin heute hier mit Nastja Kensel. Hi, Nastja.
Hi.
genau, wir quatschen heute so ein bisschen. Und ja, Nastja, du kommst aus Frankfurt, richtig?
Seit 20 Jahren jetzt, ja.
Wo kommt deine Familie her? Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Was ist dein Background?
Ich bin geboren noch in der Sowjetunion, und habe da die ersten Jahre meines Lebens gewohnt, gelebt in damals noch Leningrad, also heute St. Petersburg. Und dann sind wir 91 schon nach Deutschland gekommen, also ziemlich früh. Und sind gleich, weil mein Vater 90 schon gekommen ist, sind wir gleich nach Aachen, hatte dann eine Wohnung schon. Und da bin ich aufgewachsen von 91 bis 2001. Habe da die Schule gemacht, also Grundschule, und dann quasi bis meinen Realschulabschluss. Und bin dann 2001 nach Frankfurt gezogen. Und seitdem bin ich hier.
Sehr
Genau.
schön. Wie hat dein Bezug zum Judentum ausgeschaut und wie hat deine Identität ausgeschaut?
Also, bis ich nach Deutschland kam, hatte ich gar nicht den richtigen Bezug dazu. Also war natürlich in der Sowjetunion war nicht viel mit irgendwie großartig Judentum ausleben.
Richtig.
Das, also so ein bisschen war immer da, und meine Mutter heißt mit Mädchennamen Rabinowitsch. Das heißt, also ich meine, das jüdischer wird's kommen, so ungefähr. Und dann natürlich jetzt so im Nachhinein erfahre ich Dinge über ihr Leben oder das Leben meiner Großeltern und so weiter. Hatte für mich damals natürlich noch gar keine Rolle gespielt. Für meinen Bruder war ein bisschen anders. Der ist 10 Jahre älter. Das heißt, er hatte schon angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und aber ich glaube, eins der ersten Dinge, die wir gemacht haben, hier, als wir nach Deutschland gekommen sind, war in die jüdische Gemeinde zu gehen. Das war so der Ort, wo man sich, wo auch andere Leute waren mit einem ähnlichen Background eben, mit einer ähnlichen Geschichte. Dann hat es angefangen, eben Jugendzentrum, Religionsunterricht, weil in Aachen, das ist keine große Weltstadt, gab es natürlich nur den Religionsunterricht außerhalb der Schule, weil es eben keine jüdische Schule gab. Und so hat sich das dann, das war so ein bisschen meine Welt, ja, also richtig reingepasst eben in dieses normale. Also ich hatte natürlich Freunde in der Schule, aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich immer in der jüdischen Gemeinde, weil da eben auch die Leute waren, die irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, man war nicht deutsch, man war nicht russisch, man war so, was ist man eigentlich? Und das war irgendwie der Anknüpfungspunkt für mich eben an Freundschaften, die auch tiefer gegangen sind.
Mega interessant. Ja, und wie bist du, ich sag mal, religiös geworden? Wie bist du zum orthodoxen Judentum gekommen?
Das ist eigentlich der Lauder Foundation zu verdanken. Die haben 2000, 1997, also es gab das Jugendzentrum sonntags, und Josh Spinner, der vorher in Minsk war und einen jungen Mann kannte, der nach Aachen gezogen ist mit seiner Familie, also damals eben auch als Kontingent Flüchtlinge. Kannte ihn, und irgendwie über diese Kontakte kam er nach Aachen, und dann haben sie angefangen, in Aachen freitags quasi auch nochmal eine Art Jugendzentrum zu machen. Das heißt, wir haben gemacht Tfilah und dann Essen und dann Programm oder halt im Sommer andersrum, wenn Schabbat später anfing. Und ich habe angefangen, dahin zu gehen. Das war, ich fand das total spannend. Das fand ich total faszinierend. Innerhalb von einem halben Jahr war ich selbst auch Madracha dort, habe eben Programme gemacht, habe angefangen, auf die Seminare zu fahren, mehr zu lernen. Das, und zwar hat sich eine Welt für mich eröffnet, die vorher natürlich immer gar nicht da war, woher auch. Es gab, ich meine, Internet war noch nicht so großartig Bücher irgendwie, die vor allem auf Deutsch waren. Ich meine, damals war mein Englisch noch nicht so gut, war schwierig. Und das hat so einen Anstoß mir gegeben. Und das fand ich, also ich habe wirklich teilweise von Seminar zum Seminar gelebt. Und bin dann haben sie 2000 die Yeshiva in Berlin eröffnet, von
Stimmt.
Lauder damals.
Ja.
Und eine Freundin von mir damals, die aus Bonn kam, und ich, wir sind, da war Benny Kraus dann schon da, die haben es ein bisschen geteilt, Deutschland, Josh und Benny. Und wir sind zu ihm gegangen und sagten, was ist mit uns? Voll nicht fair, ja, wir wollen auch. Und 2001 haben sie mit Rasha hier in Frankfurt eröffnet, eben für Mädchen. Deswegen bin ich nach Frankfurt damals gezogen. Wir haben, vormittags war Schule, Ausbildung, Uni, was auch immer. Und dann am Nachmittag hatten wir, ich glaube, von 4 bis um 7, also 3 Stunden Lernen, eben Torah, Hebräisch, Halacha, jüdische Philosophie, solche Sachen.
Stark.
Und haben alle zusammen, wie es halt in so einem Seminary ist, ja, haben alle zusammen
Ja.
gewohnt, haben Schabbat dann zusammen gemacht, haben angefangen, haben Machanot zusammen gemacht eben und so. Und das habe ich, da habe ich, ich habe 2 Jahre lang gelebt, habe aber gut 4 Jahre lang dort gelernt, bis ich dann geheiratet habe. Dann war die mit Rasha noch ein Jahr lang da und dann sind sie nach Berlin gezogen, leider. Aber das war so dieses, das hat mir unglaublich viel auch für mein Wissen gegeben. Die Lehrer, gerade in den ersten Jahren, es waren Lehrerinnen, also waren Madrepot, waren Frauen, werden damals gewesen sein, Mitte 20 sowas. Unter anderem hat auch Rabbiner Engelmeier, noch bevor er Rabbiner war, bei uns unterrichtet, ein halbes Jahr, das war super. Rabbiner Puschkin, also diese ganzen, viele von den Leuten, die man heute auch noch in Deutschland kennt, ja. Und es hat also meinem jüdischen Wissen unglaublich viel gegeben. Und eben dieses, man war da und jede hatte so ein bisschen auch ihre Richtung und jeder hatte so ein bisschen ihre, das, was für sie wichtig und interessant war. Aber trotzdem hatten wir alle eine Gemeinsamkeit. Und das war toll.
Mega.
Ja.
Das hört sich so schön an.
Ach
Ich,
ja,
also,
jetzt, wo ich drüber nachdenke.
ja, ich meine, also, ich habe von der Midrasha, ich habe davon gehört, dass diese Midrasha mal existiert hat, aber ich hatte keine Ahnung, dass das deine bzw. eure Initiative war damals.
Ja, lange her.
Sehr schön. Sehr schade, dass die auch weg ist, ne? Und das ist ja so ein bisschen das, was wir in unserer ersten Phase als Mein Chaim versucht haben, auch dieses Loch so ein bisschen zu füllen, von ja, weiblichen Tora-Lernen in diesem Land. Ja, mega interessant. Und du definierst dich als orthodox oder modern orthodox oder what is it?
Ja, so ein bisschen Schubladen, ne?
Ja,
Denke ich.
ja.
Aber ja, also ich eben dieses, also dadurch, dass die Midrasha ja sehr USA, gerade New York, Judentum geprägt war, also eben Yeshiva University, Rav Soloveitchik, ja, das war der Rav, ja,
Ja.
quasi. Und deswegen diese Definition modern orthodox oder modern orthodox auf Deutsch, das ist, fand ich immer am passendsten, ja. Das war irgendwie charedisch, sowas, das bin ich nicht. Das fühle ich mich nicht irgendwie
Ja.
mich wieder. Und das ist eben so dieses, ich lebe in der Welt, ich weiß, was irgendwie passiert, ja. Aber versuche das zu kombinieren, eben mit den Dingen, die im Judentum mir wichtig sind oder die dem Judentum wichtig sind.
Genau. Und also ja, du arbeitest ja heute, sagen wir, für die jüdische Gemeinschaft.
So kann man.
wie ja, wie hat das angefangen? Wie hast du angefangen, dich zu engagieren?
Ja, eben Madracha, Jugendzentrum. Ich habe angefangen, also sowohl bei Lauda wie dann auch im Jugendzentrum selbst in Aachen. Habe dann die Seminare von der ZWST damals gemacht, die Praktikantenseminare, die damals noch ganz anders waren, als sie es heute sind, habe ich festgestellt. Und eben über die Jugendarbeit. Machanot, als ich nach Frankfurt gezogen bin, bis heute weiß ich nicht, was man sonntags macht, wenn nicht Jugendzentrum, ja.
Oh, süß.
Ich war in Würzburg im Jugendzentrum, war in Offenbach kurz eine Zeit lang im Jugendzentrum. Also es war schon sehr dadurch irgendwie bestimmt. Und hatte dann, nachdem die Midrasha weggegangen ist, die Midrasha hatte nämlich Erwachsenenbildung, so hieß das. Zweimal die Woche gab es für eben erwachsene Menschen, die hier in Frankfurt gelebt haben, jeweils ein Schiur, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, Russisch. Und das hat unter anderem Polina Lessermann gemacht, die auch in der
Wow.
Midrasha mit mir zusammen war. Und sie ist hier in Frankfurt geblieben, sie hat studiert hier in Frankfurt noch. Und dann haben wir, hat sie das so ein bisschen weiterführen wollen, auch noch zumindest am Anfang noch mit der Unterstützung von der Lauda Foundation, und dadurch ist Jewish Experience geboren. Und dann ist,
Wirklich.
ja, das ist alles miteinander verwogen. Und dann hat's ja, und dann haben wir angefangen. Wir haben angefangen, dass wir haben immer Dienstagsjury organisiert, immer von irgendjemand anders. Wir haben dann angefangen, Freitagabend was zu machen, mit Samstag. Und inzwischen, dieses Schwerin-Dienstag, Dienstag sind irgendwann weggefallen. Das war einfach nicht mehr das, was die Leute wollten. Aber eben alle 6 Wochen Shabbaton, zu Pessach die Sederim haben wir gemacht. Also bis Corona habe ich noch nie einen Seder zu Hause gehabt.
Wow.
Ich hatte 3 Wochen vor Pessach, und als dann Lockdown war, dachte ich, okay, ich brauche allein eine Sederplatte. Ich hatte sowas nicht.
Wow.
Weil wir das immer gemacht haben, Rosh Hashanah, Shavuot mit einer langen Nacht des Lernens, also diese ganzen Geschichten. So bin ich auch weiter in die Gemeinde rein. Hab dann, da war 2008 war das, hatte ich meinen Sohn schon, und habe dann im Jugendzentrum, war ich Korosch hier in Frankfurt, als Nachomi das noch geleitet, Nachomi Rosenblatt, und dann habe ich 2 Jahre Jugendzentrum gemacht, das heißt, war so wieder ein bisschen drin und war dann aber zwischenzeitlich auch wieder einfach raus und habe eben in der normalen Welt gearbeitet. War dann aber dann wieder, dadurch, dass ich Kinder hatte, man war im Kindergarten und habe mich da irgendwie engagiert, und in der Schule habe mich engagiert und so weiter, wie man das so macht. Und bis dann irgendwann, also ich zumindest ja was für eine israelische Organisation gearbeitet habe, bis ich einen Anruf bekam von eben Nachomi Rosenblatt, und er sagte, Nastja, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Und ich war sehr glücklich, ja zu sagen. Bin seit 5 Jahren jetzt bei der ZWSD, mache vor allem jüdische Bildung, und aber, das ist ehrenamtlich, engagiere ich mich in der Gemeinde. Ich bin im Gemeinderat seit 2,5 Jahren, und leite da so ein paar Kommissionen, unter anderem Kultus, was also alles, was mit Synagoge zu tun hat, was nicht immer einfach ist als Frau. Und nicht unbedingt von allen so gut, bei allen so gut angekommen ist, weil wie soll eine Frau das machen? Aber ja, also, und jetzt bin ich voll drin. Also, wenn ich sage, ich lebe in der normalen Welt, stimmt es eigentlich gar nicht. Ich bin schon sehr in meinem jüdischen Bubble.
Ja, kann ich relaten. Und ich knüpfe dann mal beim Gemeinderat an. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was das ist, was das bedeutet, Gemeinderat.
Genau, also jede Gemeinde ist mehr oder weniger ähnlich aufgestellt. Es kommt auf die Größe so ein bisschen alles an. Und die Posten heißen einfach manchmal anders. In Frankfurt ist es so, dass es einen Gemeinderat gibt von 17 Leuten, die alle 4 Jahre gewählt werden, eben als quasi Vertreter der Gemeinde oder der Gemeindemitglieder. Aus diesen 17 Leuten gibt es nochmal 5, die der Vorstand sind. Diesen 5 Vorstandsmitgliedern, die haben verschiedene Dezernate, also eben Kultus und Kultur und Altenheim und Sicherheit und Erziehung und Kindergarten und was es nicht alles gibt. Also ein Haufen. Und die quasi normalen Gemeinderäte sind also eben, haben Kommissionen, denen sie vorsitzen, wo Leute aus der Gemeinde, Gemeindemitglieder auch Teil sind, die etwas zu dem bestimmten Thema beitragen können. Also zum Beispiel, wir haben eine neue Kommission, Digitalisierung hier in Frankfurt seit jetzt auch 2,5 Jahren. Der sitze ich vor, und da sind halt Leute dabei, die sich damit auskennen, die im Social Media solche Sachen aber auch machen. Wir treffen uns irgendwie alle paar, je nachdem, wie oft irgendwas ansteht, wie oft irgendwas entschieden werden muss oder vorgeschlagen werden muss, arbeiten Sachen aus und schlagen das sozusagen dem Vorstand vor, und die entscheiden, ist es etwas, was wir machen oder nicht, oder ist es das, was gebraucht wird. Und dasselbe eben auch mit den anderen Kommissionen. Dann hat man einmal im Monat eine Gemeinderatssitzung. Gerade gestern Abend war eine, die war recht kurz, weil es waren jetzt die letzten Wochen Ferien, da ist nicht viel passiert. Aber da wird auch manchmal wird eben über den Haushalt entschieden, über größere Ausgaben, über Personal, solche Sachen. Also eigentlich schon, kann sehr spannend sein. Nicht immer, aber.
Interessant. Und mich interessiert von, du hast gesagt, 17 Leuten.
Genau.
Wie viele sind Frauen?
Lass mich kurz überlegen. Ich wusste schon, dass es genau auf diese Frage hinaus ist. Es ist eine weniger als letztes Mal.
Oh.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, möchte ich behaupten.
Okay.
Fünf. Du kannst mich auch gerne fragen, wie viele von den Vorständen Frauen sind.
Wie viele von den
Was
Vorständen sind
glaubst du?
Frauen?
derzeit keine einzige.
Ja, okay.
Ja, allerdings muss ich sagen, also sowohl was jetzt die Frauen angeht, zumindest bei den letzten Wahlen weiß ich, es gab einige, die gefragt worden sind, die gesagt haben, nein. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen irgendwie eben so dieses, ja, dass Männer dann irgendwie erst das Gefühl haben, ja, ich mache das, egal ob ich es kann oder nicht. Und Frauen dann sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich es kann und deswegen sage ich das mal nein. Ich habe nicht das Gefühl, dass da nicht der Wille ist, dass da Frauen sind.
Was ist deine Erfahrung mit dem Begriff, den ich nenne es die Zniot-Polizei?
Also, ich habe genau zwei Vorfälle. Ich glaube, es war mit der gleichen Person und das ist in beiden Fällen, also dadurch die gleiche Person, war es eine Frau, die einmal mir gesagt hat, ich würde zu viele Haare zeigen. Das wäre mehr als ein Teffer, also mehr als eine Handbreit. Und das andere Mal war, ich war in der Synagoge, ich war sehr, sehr schwanger, muss man dazu sagen, und hatte so ein, es war warm, mir war warm, weil mir war die ganze Zeit warm, als ich schwanger war. Egal, es war Winter. Und ich hatte so ein rotes Leinenkleid, also, und das ging bis zum Boden. Und dann hat sie mir gesagt, das wäre ja nicht Zanur, also eben nicht, keine Ahnung, wie man das, es war ja, weil es rot so eine Signalfarbe ist, das wäre nicht in Ordnung.
Ja.
Beiden Fällen ihr gesagt, wenn das ihre einzigen Probleme sind, die sie hat im Leben, dann herzlichen Glückwunsch. Auch wenn Leute mir sagen, naja, aber dann sage ich, naja, dann guck halt nicht. Ja? Also guck nicht, wenn du meinst, dass es nicht in Ordnung ist, so wie ich angezogen bin, hör nicht zu, wenn du meinst, dass du mir das nicht zuhören kannst, wenn ich singe. Wobei das mit dem Singen jetzt für mich nicht das große Problem ist. Ich habe da nicht so die Stimme für. Aber ich finde es sehr schwierig, dass es wird so, das ist so die quasi die Verantwortung der Frau, obwohl es da eigentlich um den Mann dabei geht. Ja,
Ja.
soll er nicht gucken, soll er nicht, ich kann, das, was ich anhabe oder nicht anhabe, ich bin nicht schuld an den Gedanken anderer Menschen.
Ich glaube, das Thema Singen ist ein sehr gutes Beispiel aber dafür, weil soweit ich weiß, korrigiert mich, falls ich falsch liege, bitte. Aber soweit ich weiß, ist der eigentliche Issur, also die eigentliche, der, das eigentliche Verbot von Kolisha liegt ja, also es liegt ja auf dem Mann. Er ist ja derjenige, der nicht hören soll. Deswegen ist es halt wirklich, literally, hör nicht hin.
Genau das, aber es ist so dieses, man macht, und das hast du ja nicht nur unbedingt in der jüdischen religiösen Welt, das hast du ja überall so dieses, was so ein bisschen mehr aufbricht, glaube ich, in der normalen Gesellschaft, dass ich als Frau mache es ihm irgendwie die Welt für ihn einfacher. Dadurch, dass ich mich zurücknehme. Ja, dass ich nicht eben laut meine Meinung sage oder überhaupt laut bin, dass ich eben nichts anziehe, was irgendwie eine Signalfarbe ist oder dass mein Rock nicht zu kurz ist oder dass man nicht zu viel irgendwie sonst wo sieht oder eben meine Stimme nicht hört, wenn ich singe. Wobei er eigentlich derjenige sein müsste, der dann aufsteht und rausgeht, wenn es ihm nicht passt.
Was ist denn dein Bezug zum Feminismus beziehungsweise zu einem jüdischen orthodoxen sogar Feminismus?
Also, das ist etwas, was sich durchaus über die Jahre so entwickelt hat. Mein großer, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, meine große Liebe ist ja Sally Berkowitz. Die hat dieses Buch geschrieben, Under My Hat. Sehr zu empfehlen, ganz, ganz toll. Kommt ursprünglich aus Australien, wohnt aber in London. Ihr Mann ist Rabbiner. Und sie hat unter anderem so einen, die haben einen Partnerschaft-Minyan. Total spannend.
Was bedeutet?
Das bedeutet, dass, also, Männer und Frauen sitzen getrennt, also wie auch immer, rechts, links, keine Ahnung. Aber es gibt Teile im Gebet, die eben die Frauen auch vortragen. Aber
Wow.
in einem orthodoxen Setting.
Okay.
So, und das ist, aber sowas kannst du machen in London, sowas kannst du machen in New York, in Israel, in Deutschland kannst du es nicht machen. Deutschland ist einfach 50 Jahre hinterher. Mindestens. Dieser ganzen Entwicklung im Judentum überhaupt. Und was überhaupt das Judentum angeht, ist es natürlich. Der Rabbiner Ovadia Yosef hat mal gesagt, es ist vielen Jahren, ja, Zichrono Livracha hat gesagt, also es ist einfacher, Dinge zu verbieten, als sie zu erlauben. Weil zu sagen, ne, das ist
Wow.
nicht in Ordnung, ist einfacher, wenn du aber sagst, okay, das ist erlaubt, Baal ABC, dann musst du dich natürlich auch der Kritik aussetzen und so weiter. Also ich liebe diese Aussage. Und
Stark.
es ist, ich glaube, es ist das Judentum überhaupt und gerade in Deutschland nur überleben kann, wenn die Frauen mehr involviert sind und mehr eben Teil der jüdischen Gemeinschaft sind. Mehr als nur, wenn du dir jetzt anguckst, die Gemeinden, also ich kann jetzt von Frankfurt nur sprechen, du hattest, und klar, natürlich gab es einen Bruch in der Geschichte, aber den gab
Ja.
es auch in anderen Ländern. Den gab es in Frankreich hast du ein ganz anderes jüdisches Leben. Aber wenn du danach guckst, du hast, und wenn ich gerade mit den Leuten, wenn ich mich unterhalte, die ja eben so die alteingesessen sind, die Väter haben die Söhne mit in die Synagoge genommen am Schabbat. Und zu Hause, ich nenne das immer das Frankfurter Modell, zu Hause isst man koscher, aber man isst auch außerhalb. Und hat eventuell zu Hause, wenn man sich mal doch irgendwie eine nicht gute Pizza bestellt, extra so Platzdeckchen geträfe. Und dann haben eben diese Söhne sind erwachsen geworden, haben geheiratet und nehmen ihre Söhne mit in die Synagoge. Die Mütter, also die Töchter wurden nie mitgenommen. Das heißt, diese Töchter, die heute Mütter sind, die gehen gar nicht in die Synagoge, haben aber keinen Bezug dazu. Also außer jetzt irgendwie Feiertage, aber im normalen Schabbat wissen nicht, wie man betet, weil keiner hat es ihnen mit beigebracht. Also es ist gar nicht, sie sind gar nicht schuld daran, aber sie können es nicht weitergeben. Und wenn meine Tochter sieht und sagt, wenn ich sage, ich gehe lieber einen Kaffee trinken als in die Synagoge, klar, ich meine, wie soll sie sich dann ein Beispiel an mir nehmen?
Ja.
Und da bin ich schon lange der Meinung, dass da geht nur was über die Bildung, über eben das Beibringen, was ist das? Ja? Wenn ich einen Siddur aufmache, wie rum halte ich den? Und wo bin ich? Und da, also inzwischen glaube ich, schon die nächste Generation ist auch so, dass die Jungs schon vieles auch gar nicht wissen. Aber man geht halt, wann man geht, wann man für die Minyan gebraucht wird zum Beispiel. Aber für die Frauen und für die Mädchen, also, und je nachdem, wie die Synagoge gebaut ist, also es gibt ja in Frankfurt mehrere Synagogen. Es gibt die große, die kennst du bestimmt. Wunderschön,
Ja.
aber die Akustik ist eine Katastrophe. Du hörst bei den Männern schon kaum was, wenn du oben sitzt, bei den Frauen nicht ein einziges Wort. Und dann stehst du da und ich hatte jetzt irgendwie die letzten Jahre waren immer wieder irgendwelche Bar Mitzwa-Feiern, auf die wir eingeladen waren. Und da spricht dieses Kind und die Mutter steht oben und hört nicht ein Wort von dem, was der Sohn spricht. Wie
Wow.
traurig ist das? Und da, das kann ja nicht sein. Man fühlt sich nicht willkommen.
Ja.
Da, das muss viel mehr, das muss inklusiver sein.
Ich war schon in vielen Synagogen mein Leben. Und die unangenehmsten Synagogen sind ja die, die dich halt komplett verschließen. Also du sitzt da in einem anderen Raum, du bist, keine Ahnung, entweder es gibt wirklich Türen oder Schleier oder sonst was. Und alles, was du hörst einfach nur, bei gut Glück oder vielleicht, wenn du irgendwo dann so bei der Tür sitzt oder so, hörst du dann vielleicht was. Ich war mal in einer Synagoge, ich weiß nicht mehr welche, das war irgendwo in Brüssel oder so, glaube ich. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Raum war eigentlich kein Synagogenraum, also es war eigentlich kein Gebetsraum, aber da stand schon der Rona College. Und die haben dann das Gebet so gemacht, dass sie eine Mechitza gemacht haben, es war eine echte Mechitza, also eine funktionierende Mechitza, mitten durch den Raum. Nicht irgendwie so, weiß nicht, 20, 25% vom ganzen Raum für die Yisrael für die Frauen und den Rest der Männer, sondern wirklich einmal in zwei geteilt. Und der Vorbeter hat, also die Mechitza hat da geendet, wo die Bima angefangen hat. Der stand da vorne und du konntest ihn sehen von beiden Seiten.
Ja.
Und wenn er geredet hat, wenn er seine Wort gemacht hat, hat er zu beiden Seiten geredet. Weil von seiner Sicht aus konnte er beide Seiten sehen. Und das fand ich mega. Und das habe ich in Deutschland, glaube ich, noch nie gesehen. So.
Ja, also die Synagoge, wir hingehen im Baumweg, das ist so vorne hinten. Also vorne sitzen die Männer, hinten die Frauen. Und die Mechizah, also es gibt da so einen Durchgang. Das sind so Türen, weißt du, wie so einem Saloon, ja, die so nach vorne, nach hinten gehen, wo die Kinder mal durchrennen. Also, wenn dann mal Kinder da sind. Und das ist so, das geht mir bis, ich habe keine Ahnung, lass es bis zum Bauch sein oder so. Und die Pizza sonst an den Seiten, die ist so, dass ich, wenn ich stehe, kann ich ohne Probleme drüber gucken, ja. Das heißt, wenn vorne jemand, eben, ob es jetzt der Rabbiner ist oder sonst jemand, eine Ansprache hält, dann höre ich, dann sehe ich ja, er guckt quasi alle an. Das ist ganz angenehm, das finde ich ganz angenehm. Plus, dann sind auch so Kleinigkeiten wie, wenn sie die Tora ausheben, dann laufen sie einmal durch bis zu den Frauen, sodass die Frauen auch die Tora küssen können. Also, das sind so, und dann andere Sachen, für die man so ein bisschen kämpfen muss, aber es ist in Ordnung. Ist man ja inzwischen gewohnt. Aber ja, also ich verstehe, ich war auch schon mal, ich bin eine Werbung in der Synagoge, wo die Männer unten waren, die Frauen oben. Und das waren, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich meine Wohnung. Und du konntest runtergucken, weil da so ein Quadrat, so ein Loch war im Boden bei den Frauen. Und dann hast du auf die Tora runtergeguckt. Das war's. Und die Mezuzah war quasi die Decke, ja. Da fühlst du dich auch nicht willkommen.
Nein. Um auf eine positive Art und Weise abzuschließen, was ist dein lieblingsweiblicher Charakter im Tanach?
Also ich habe mich ja, als ich da diese Reihe für euch gemacht habe, für meinem Chaim, habe ich mich ja mit so ein paar auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, also, ich meine, Sarah, Röfke, Rachel Lehr, die sind halt so, ja, kennt man schon. War aber trotzdem interessant, weil ich nochmal andere Aspekte kennengelernt habe. Und letztes Jahr habe ich angefangen, neues Projekt bei der Arbeit, wir haben ein Bat Mitzvah-Programm angefangen für Mädchen aus ganz Deutschland. Und der Punkt war so ein bisschen über eben Bildung und denen beizubringen, was bedeutet das? Und weil die einfach in den meisten Städten nichts haben, außer Prallebacken.
Absolut.
Wenn überhaupt. Und es ist interessant, weil es kommen Mädchen wirklich von noch nie in der Synagoge bis liberal, bis eben auch aus Berlin, aus eben der Lauda-Community. Und die funktionieren alle wunderbar zusammen, ja. Und lernen voneinander. Und der Punkt war so ein bisschen auch denen beizubringen. Was ist das überhaupt? Was ist eine jüdische Frau? Ja, irgendwie, was sind denn die Vorbilder und solche? Und wir haben uns mit vielen auseinandergesetzt. Und also ich fand schon immer fand ich Michal ganz super, auch wenn die sehr umstritten ist. Deswegen ist, als ich mir einen jüdischen Namen ausgewählt habe, habe ich mir Michal ausgewählt. Aber ich finde die Töchter von Zelefrat finde ich toll, weil die einfach sagen, Alter, geht's noch? Und wie ist denn das? Und jedes Mal, wenn Hashem sagt, ja, auch wie bei Sarah, ja, sie hat recht oder sie haben recht, immer toll. Deswegen aus dem Tanach finde ich schwierig und ich meine, so viele gibt es auch gar nicht, zumindest auch nicht die namentlich erwähnt werden. Aber ich habe jetzt letztens über Jalta gelernt. Das ist natürlich nicht aus dem Tanach, sondern aus dem Talmud. Da gibt es natürlich ganz bekanntes Bruria. Als ganz gelernt, aber eben Jalta, die irgendwie, kurz gefasst, irgendwie, die sitzen irgendein Wanderrabbiner ist bei denen bei ihr und ihrem Mann zu Gast und die haben zusammen gegessen und dann macht er Simon mit dem Wein und irgendwie trinkt von dem Wein und gibt dann dem Hausherrn und dann sagt Jalta, ja, und was ist mit mir? Und er sagt, naja, komm, dein Mann hat davon getrunken, das ist so, als hättest du davon getrunken. Und dann geht sie erstmal irgendwie in den Keller und zerstört 400 Fässer Wein. Und muss sagen, Entschuldigung. Und
Geil.
dann sagt ihr Mann, siehst du, also vielleicht macht man, dieser Gast ist irgendwie aus Babylon und sagt, naja, bei euch macht man irgendwie in Babel vielleicht was anderes, aber wir geben hier auch den Frauen den Wein. Ich bin so begeistert von dieser Geschichte. Also ich finde eben halt so diese Persönlichkeiten, die das einstehen, was ihnen auch zusteht. Das ist ja,
Eben.
sie fordern nie, keine von denen fordert ja irgendwas, was nicht irgendwie irgendwas ist, was es noch nie gegeben hat. Sondern
Ja.
die fordern, und dann auch zu sehen, wie damit umgegangen wird. Von den meisten Männlichen. Hat sich bis heute nicht geändert. Und ich glaube, was man bei denen sieht, ist, dass, wenn da eben der Rückhalt da ist, ob es jetzt wie in Geschichte bei Sarah oder eben bei den Töchtern Zelefrats eben Hashem ist, ich meine, größeren Rückhalt kannst du nicht kriegen, aber auch bei anderen eben ist, auch wenn es jetzt Bruria ist oder so, die dadurch, dass sie so viel Rückhalt in der Familie haben, die sie so unterstützt haben, schaffen die eben
Ja.
so außerordentlich zu sein. Und wenn man das hat, dann weiß nicht, kann man an Simchat Torah mit der Torah tanzen oder so.
Sehr schön. Danke dir, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, danke an alle fürs Zuhören
Vielen
und
Dank für die Einladung.
Schkoyach und wir sprechen uns.